Sehr geehrte Exzellenzen, liebe Festgäste, alle Zivilisation ist nicht vollständig, wenn sie nicht in Kultur mündet. Kultur hält eine zivilisierte Gesellschaft im innersten Kern zusammen und es ist insbesondere
Detektor FM, Schlussstrich,
der in der Lage ist, kulturelle und sprachliche Barrieren zu überwinden und universelle Gemeinsamkeit entstehen zu lassen. Kaum etwas brauchen wir mehr in unseren Zeiten. Wir danken all denen, die den Mut gehabt haben, dieses kühne Projekt zu denken und zu formen. Den Architekten
Jan Schmieg
und Florian Leuer,
die die Idee und der Idee ein Bild gegeben haben. Dem Akustiker
Julian Bremer,
der den einzigartigen Klang dieses Raums geformt hat. Und den vielen Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt, die diese Idee von Beginn an unterstützt und getragen haben. Die Welt wird hierher sehen und immer wieder hören, was heute diesen Saal erfüllt. Freude. Vielen Dank.
Wir haben zu danken, glaube ich.
Wir haben zu danken.
Vielen Dank, Olaf.
Olaf also, Scholz, danke für diese Worte, für diese Introduktion in den Schlussstrich.
Denn Freude, so kann man es auch nennen.
Freude, das ist unser Motto, oder?
Und ich finde, das war auch die schönste Metapher, den Schlussstrich mit der Elbphilharmonie zu vergleichen. Also besser geht's nicht.
Hat lange gedauert, aber im Endeffekt ist eigentlich ganz cool geworden.
Und auch sehr teuer.
Ja, sehr, sehr teuer. Naja, für uns vor allen Dingen. Wir möchten euch damit herzlich begrüßen zum Schlussstrich bei Detektor FM, dem Monatsrückblick, in dem wir uns erinnern, was im vergangenen Monat denn so los war. Und Freunde unserer Sendung, die wissen, dass am Anfang immer so ein Stand-up kommt, von dem ich ein sehr, sehr großer Fan bin.
Es wird immer besser.
Und deswegen, wir gucken mal, was war denn im Januar 2017 so los?
Ja, Januar ist ja schon eine ganze Weile und direkt Anfang Januar, da gab es ein Urteil vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und da ging es darum, dass muslimische Eltern geklagt hatten, weil sie nicht wollten, dass ihre Tochter beim gemischten Schwimmunterricht mitmachen sollte und Spiegel Online titelte dafür, muslimisches Mädchen muss zum Schwimmunterricht mit Jungs. Da dachte ich mir aber, halt stopp, das kennst du doch irgendwo anders her, diese Headline. Aber nee, dann ist mir eingefallen, kannte ich nur von YouPorn.
Ich bin ein Riesenfan davon.
Pass auf.
Haben wir noch was?
Ja. Weil nämlich im Januar gab es auch den Fall, dass Lucky Strike Camel für 50 Milliarden Dollar gekauft hat. Ganz ehrlich, ich meine, die haben sich da ganz schön über den Tisch ziehen lassen, weil ich habe Camels letzten noch für 6 Euro bekommen.
Es macht jedes Mal so viel Spaß wieder mit euch. Aber um diese Themen, wie ihr vielleicht euch denken könnt, soll es heute nicht gehen.
Da haben wir die besten Gags schon verfeuert.
Ja, besser wird es nicht mehr. Denn wir wollen beim Schlussstrich über die wirklich wichtigen Themen des Januars reden oder zumindest die Themen, die uns besonders interessiert haben und wollen klären, was halten wir davon und wie finden wir das. Mit mir im Studio ist einerseits der Mann, der kürzlich eine Einladung nach Russland zu einer dubiosen Golden Shower Party bekommen hat.
Florian Leue.
Wie war's?
Erfrischend. Prickelnd.
Prickelnd, sehr gut. Und außerdem ist der Mann bei mir, der beruflich zuletzt in Dresden als Höckes Helfer zu tun hatte.
Jan Schmieg. Man muss sehen, wo man bleibt. Die Auftragslage ist dünn und dann nimmt man die Jobs an, solange die Kohle stimmt.
Ja, und die Moral ganz gering ist.
Ja, und unser dritter Mann, er wurde vor 2500 Jahren in einer kalten Winternacht geboren. Seitdem braut er uns regelmäßig feine Elixiere aus Apfel und Cola und versorgt uns mit exklusiven Kräutern. Unser Druide mit dem Rauschebart.
Julian B. Ja.
Oder wie er sich auch nennt, Julius von Germania.
Aber finde ich gut, dass du schon wieder rausgekommen bist. Also.
Ja, es war eine harte Verhandlung, aber es ging dann irgendwie. Aber ich würde sagen, verlieren wir nicht so viel Zeit, sondern beginnen wir direkt mit der ersten Kalenderwoche.
Bitte.
Kalenderwoche 1. 2. Januar bis 8. Januar.
In dieser Kalenderwoche spielte die Berichterstattung.
Julian, ich habe eine Frage.
Nein, du nicht.
Julian,
nein, du nicht.
Eine Frage bitte.
Du
eine.
Auch nicht. Nein,
ich
eine.
Gerne mal wissen,
nein,
was
du
ist.
Nicht.
Eine
Frage.
Deine Sendung ist scheiße.
Ich möchte eine Frage stellen.
Nein,
lass mich doch mal
eine. Du bist Fake News. Sehr gut. So in etwa, also ziemlich genau so, klang es bei Donald Trumps erster Pressekonferenz und er holte gleich mal zum Rundumschlag gegen die Medien aus. Auch in Deutschland hört man diesen Begriff der Fake News immer häufiger und nicht zuletzt in der ersten Kalenderwoche berichtete das fragwürdige Nachrichtenportal Breitbart News.
Da waren Anführungszeichen gerade?
Da waren Airquotes. Über einen vermeintlichen Angriff auf die Dortmunder Reinoldi-Kirche, was sich aber im Endeffekt auf so einen etwas härteren Böller-Explosion
Was, da war doch nichts? Ich hab das geglaubt.
Für uns jedenfalls ist das Grund genug, mal über Fake News zu reden. Und wir wollen uns fragen, was ist das überhaupt? Und was unterscheidet sie von Propaganda oder einfach nur schlampig recherchierten Nachrichten, wie man sie bei uns immer hört?
Ja, der Schlussstrich, die Geburtsstelle von Fake News überhaupt. Ich kann Fake News relativ einfach definieren. Also
das ist schön, das freut mich.
Im Prinzip sind es immer alle die Nachrichten, wo man sich erstmal denkt,
say what?
Ja, also weil die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass sie so stattgefunden hätten, aber irgendwie so richtig will man es auch nicht glauben, weil sie halt im Endeffekt auch nicht stimmen.
Ja, aber die sprechen einen gut an, ne?
Also das reicht doch. Das höre ich auch oft eben, wenn man so, keine Ahnung, auf Twitter so Diskussionen mal so verfolgt, dass dann Leute sagen, ey, ja, das ist jetzt aber nicht so richtig, lass das mal lieber mit der Verbreitung. Und dann die Personen entgegnen, ja, es könnte doch aber sein.
Ja.
Und das ist dann so ein Ding, ja, aber nee.
Genau. Da fand ich aber jetzt nur, um darauf anzusprechen, eine Definition, die ist wirklich bei Spiegel Online, wo der Autor geschrieben hatte, was er davon
Fake
hält.
Fake News.
Und er hatte halt einfach nur so ein paar Stichpunkte, die ich jetzt ernst gemeint für mich selber dann auch so definieren würde. Einfach handelt es sich bei Fake News darum, wenn Falschinformationen absichtlich, also das absichtlich ist hier wichtig, und den Funktionslogiken sozialer Netzwerke gepostet werden. Quasi es geht darum, dass sie viral gehen sollen und sie sprechen Reflexe wie Empörung und gefühlte Wahrheiten an. Und ich finde, das trifft es eigentlich ganz gut im Kern, weil es weniger um diese berühmten Fakten gehen soll, sondern wirklich, dass viele Leute in ihrem vorgefertigten Weltbild einfach schon unterstützt werden.
Ja. Julian hat ja eben auch gefragt, was ist denn so der Unterschied zu klassischen Falschmeldungen und Propaganda? Ich glaube auch, diese Absicht dahinter ist ein ganz wichtiger Punkt, weil Falschmeldungen sind meistens irgendwie, entstehen die durch Unwissen. Ja, man wusste es einfach nicht besser und hat es einfach mal so rausgehauen. Und bei Propaganda geht es ja ganz oft darum, dass offizielle Institutionen das irgendwie raushauen, um besser dazustehen. Aber bei Fake News ist es ja ganz oft so, dass es Privatpersonen auch sind, die irgendwie einer Gesinnung folgen und die halt in den sozialen Netzwerken durchdrücken wollen und einfach Stimmung machen wollen für ihre Position. Und deshalb sehe ich da auch einen ganz klaren Unterschied. Und was ich auch immer ganz oft entdecke, ist, dass da auch eine werbliche Absicht hintersteckt, hinter diesen Fake News. Also jedes Mal, wenn dann so jemand auf so eine Fake News anklickt, macht es bei denen dann... Ja, es gibt's. BuzzFeed hat dann eine Geschichte mal recherchiert, da gab es Jugendliche aus Mazedonien, die Geld mit Fake News gemacht haben. Also die haben sich einfach Nachrichten ausgedacht und die auf ihre Seite gepackt und haben dann halt jedes Mal abkassiert für die Werbung, die sie auf der Seite geschaltet haben und haben... Ja, und haben jeden Monat bis zu 5.000 Euro verdient. Das ist halt nicht schlecht. Da habe ich auch kurz überlegt, ob ich umsteige.
Genau, das ist diese Gang, die dazu Trumps Wahlkampf da irgendwie immer so diese, waren das genau. Auch die mit Trump und der Papst? Ich glaube, das waren auch die, aber auch Unwissen, aber ja, keine Fake News.
Aber könnte sein.
Aber es könnte ja sein, genau. Genau, und was du eben sagtest, ne, es gibt da eben noch zwei Ziele dahinter. Einmal diese werblichen Geschichten und einmal aber auch tatsächlich politische Falschmeldungen, wenn man so diese Russia Today-Geschichten angucken, die dieses Flüchtlingskind
aufgegessen haben.
Auch, was ermordet werden sollte. Nein, wie war das?
Jetzt kommst du schon durcheinander bei den ganzen Falschmeldungen.
Ja, es ist einfach auch sehr schwierig, da noch den Überblick zu behalten, was uns dazu bringt, wie gefährlich ist das überhaupt?
Ich meine, was ich immer schlimm finde, wenn ich mir überlege, stell dir mal vor, so eine Fake News, die würden Wirklichkeit werden.
So, meine Damen und Herren, ich stelle nun förmlich fest, was alle offenkundig ohnehin längst begriffen hatten, dass nämlich der Kandidat die erforderliche Mehrheit der Stimmen erhalten hat und somit zum Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland gewählt ist. Sehr geehrter Herr Bundespräsident, frage Sie, nehmen Sie die Wahl zum Bundespräsidenten an?
Ich möchte das unbedingt, weil ich mitgekriegt habe, dass Osterode...
Nehmen Sie bitte Platz.
Lassen Sie mich bitte ausreden. Ich komme zu der Frage. Ich finde das so geil, Ihren suffisanten Blick, weil Sie mich jetzt vorführen wollen. Das finde ich so geil, aber ich sage Ihnen das jetzt. Mein erstes Projekt und da werden wir Sachen machen wie ein Wireless LAN, eine Fahrradwerkstatt, eine Schreinerei mit Holzarbeiten. Und ich werde mit den Leuten, die mich dabei unterstützen, richtig viel Kohle einsammeln, so viel wie es nur geht. Und das ist erst der Anfang.
Boo, Wendy. Boo.
Ich würde ihn wählen. Klang doch gut gerade.
Ich meine, das war ja auch echt. Ne? Ja. Also das war jetzt nicht von uns getürkt. Aber ich glaube, das Beispiel, weswegen ich das jetzt anführe, ist, wie gefährlich sind sie? Es gab ja diese große Debatte gerade bei den US-Wahlen, wo es dann hieß, Fake News haben extrem dazu beigetragen, dass Donald Trump zum Beispiel gewählt wurde. Und ich finde, diese Debatte wird momentan in Deutschland ziemlich aufgebauscht, obwohl es rein statistisch keine wirklichen Belege dafür gibt, dass es jetzt bezogen auf die USA zum Beispiel wirklich eine starke Wählerbeeinflussung gegeben hat.
Da bin ich aber wirklich sehr gespannt, was es dann in Bezug auf die Bundestagswahl noch so alles auf uns zukommen wird, weil natürlich war es jetzt vorrangig erstmal ein amerikanisches Phänomen, weil da jetzt gerade Wahl war und weil es da galt, Stimmung zu machen. Ich kann mir durchaus vorstellen, und es gibt ja auch schon einzelne Beispiele in Deutschland, wo zum Beispiel so ein Tweet von Renate Künast rumging, die nach dem Attentat in Freiburg gesagt hat, traumatisiert, also da hat jemand behauptet, sie hätte gesagt, traumatisierte Flüchtlinge, er hat zwar getötet, aber man muss ihm trotzdem helfen. Dann wurde als Quelle SZ angegeben, aber das Zitat hat es halt so nie gegeben, aber es hätte halt sein können, weil es, wie wir vorhin schon gesagt haben, also es klang jetzt nicht ganz abwegig. Und ich glaube, diese gezielte Beeinflussung von Meinung und Stimmungsmache, das wird auch in Deutschland zunehmen, vor allen Dingen in Bezug auf die Bundestagswahlen.
Genau, deswegen, ich sehe es auch nicht so als so Massenphänomen, sag ich mal, dass diese Fake News jetzt wirklich diesen Wahlkampf entschieden haben oder so, aber eben in gewissen Brandherden oder so, wenn die da platziert wären, dann könnte das wirklich gefährlich werden, das denke ich auch. Und das war ja auch bei Trump so, diese Wahlkampfberater und dieses ganze Social-Media-Team, die haben ja auch danach gehandelt, die wollten jetzt nicht unbedingt den Urdemokraten irgendwie dazu bringen, dass er jetzt republikanisch wählt, sondern derjenige, der nicht genau weiß, was er wählen sollte, wollten die mit Geschichten über Hillary Clinton eben dazu bringen, eben gar nicht erst zur Wahl zu gehen, sodass die Stimme zumindest verstummt ist, so, ne? Und die potenziellen, die eher ins Clinton-Lager gehörten, eben somit nicht zur Wahl ohne zu bewegen.
Da gab es ja, auch um das nochmal zu bestätigen, wie gefährlich die dann vielleicht doch sein können. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, gerade bei Clinton, da wurde eine Falschmeldung herausgegeben, dass sie angeblich in New Jersey in einem Pizza-Restaurant einen Kinderpornoring betreiben sollte. Und da gab es echt einen Mann, der bewaffnet in diesen Pizzaladen gegangen ist und nachschauen wollte, ob das stimmt. Und wenn man das dann schon wieder hört, okay, dann ist es kein Massenphänomen, aber dann nimmt es doch gefährliche Züge.
Das kann in einzelnen Situationen wirklich sehr gefährlich werden. Und vor allen Dingen wichtig ist da, finde ich, eine Medienkompetenz eben zu haben. Und die bilde ich, also bei uns würde ich jetzt mal so vermuten, die ist schon gar nicht so schlecht ausgebildet, aber trotzdem erwischt man sich doch selber manchmal immer wieder dabei, dass man da drauf reingefallen ist.
Ich finde auch, zu sagen, also das trifft ja nur Ungebildete, das ist zu kurz gegriffen, weil es ist einfach auch sehr schwierig, Fake News zu verifizieren. Also wenn es dann immer heißt, ja, man muss doch einfach nur in den YouTube Data Analytics nachgucken. Ja, sorry, also das ist mir dann auch ein bisschen zu umständlich. Und ich bin auch gestern erst wieder drauf reingefallen. Da hieß es dann ja, dass Trump seine Hand auf so einem Foto hätte größer
Du meintest vor einer Woche, wenn ich an die Ausstrahlung
denke. Genau, ja, natürlich, genau, das meine ich. Dass er hätte seine Hand größer Foto geschoben. So, weil er so einen leichten
Tiny Hand.
Ja, und das kann er irgendwie nicht ab. Und es hat sich nachher halt rausgestellt, dass das völlig erfunden war, aber es hat halt gut in mein Verständnis davon gepasst, wie ich mir Trump vorstelle. Und deshalb ist es sehr, sehr schwer zu unterscheiden, was ist Fake News und was ist echt.
Genau, das ist das Gefährliche, dass eben diese News so schön ins Weltbild passen. Wie du vorhin sagtest, ne, es ist einfach zu schön, um wahr zu sein. Und so ging es mir letzte Woche auch, oder vor zwei Wochen ja schon, wo du mich zum Glück nochmal drauf hingewiesen hast. Da ging es ein Tweet rum, dass Trump seine Rede aus B-Movie kopiert hat oder 1:1 übernommen hat. Und ich war unterwegs und dachte, ey, das ist ja so lustig, das muss ich jetzt mal so weiter verbreiten. War aber halt auch das soll jetzt keine Ausrede sein, aber ich konnte es nicht checken und war unterwegs und einfach mal auf Retweet gedrückt. Und dann hast du mich zum Glück darauf hingewiesen, dass das Quatsch ist, und dann habe ich es auch sofort zurückgenommen. Aber da ist man eben auch nicht so vorgefeilt.
Ich konnte es halt auch nur nachschauen, weil ich in dem Moment jetzt nicht unterwegs war, sondern vorm Rechner saß, und ich habe es auch gesehen gehabt, mich hat es einfach nur interessiert, und man konnte halt nachgucken im Internet und man hat es halt nicht gefunden im Drehbuch, und das war wirklich, ich glaube, hätte ich die Zeit nicht gehabt, dann wäre ich selber drauf hereingefallen. Also es geht sehr einfach. Besonders weil das Schöne bei den Fake News ist ja, sie werden immer sehr komprimiert, wie mit dieser Zitattafel von Renate Künast. Es ist halt alles auf einen Schlag, auf einen Blick, und man muss, wenn man halt eh schon diese Voreinstellung hat, sieht man halt, man muss nicht viel lesen, darauf will ich hinaus.
Ja. Aber dann lass uns auch mal an einem Exempel statuieren.
Sehr gerne.
Wir wollen nämlich spielen, und zwar spielen wir Wahrheit oder Fake.
Is this the real life? Is this just fantasy?
Ja, das ist die Frage.
Das ist die Frage. Und wer möchte anfangen von euch? Ihr habt irgendwie was mitgebracht, habe ich gehört.
Genau, wir haben jeder zwei Überschriften mitgebracht. Eine davon ist ausgedacht, eine davon ist tatsächlich so passiert. Ich hätte zwei Überschriften. Die erste ist: Städte fordern 4000 Puffs für Flüchtlinge. Die zweite ist: Evangelischer Pfarrer will gratis Prostituierte für Asylbewerber. Sehr nah beieinander. Was davon ist Fake, was ist echt?
Aber eins ist
echt.
Da die Grünen gerade wirklich auch Prostitution fördern wollten für erkrankte Person glaube ich, dass die geforderten Puffs die Fake News sind und die Forderung des evangelischen Pastors echt ist.
Ja, da würde ich mich anschließen.
Hören wir mal rein.
Ein deutscher Pastor ruft Bordelle auf, den Asylanten kostenlos Prostituierte zur Verfügung zu stellen.
Herzlichen Glückwunsch. Das war gut. Das war gut.
Sehr gut.
Flo? Ja, ich habe auch zwei Überschriften und zwar einmal: Auf der Suche nach 20 Dollar, Mann verirrt sich 2 Tage lang in Kanalisation.
Sehr gut. Okay.
Die zweite wäre: Mann schießt sich versehentlich seinen Penis ab, während er ein Selfie mit einer Pistole macht.
Ich möchte, dass das zweite echt ist.
Ich habe dazu eine Frage zur ersten. Also ist das, wo spielte das? War das in Berlin vielleicht Sonntag oder Montagmorgen vorm Berghain oder so? Dann
möglich.
Ich möchte nur sagen, da wo ich es habe, also ich habe Dollar jetzt einfach nur als Allgemeinwährung
richtig,
eingesetzt.
Richtig.
Da stand was anderes dabei.
Okay. Ich bleib beim Penis.
Ja, na gut, damit wir eben das zusammen, dann würde ich mich als einheitliche Gruppe dem anschließen.
Also Penis ist echt oder was?
Ja.
Genau.
Okay, dann muss ich euch enttäuschen. Die Penismeldung ist falsch. Die Penismeldung ist eine Fake News. Und ja, die 2 Tage lang verirrt in der Kanalisation ist wirklich passiert.
Aber war es denn vom Berghain?
So. Hat gedacht, es wäre der Darkroom.
Ich meine,
ist so total abgegangen.
Du bist ja heute wieder da, also ja.
Julian, hast du noch was?
Ach so, ja, gut, dass du mich, ne? Ich habe nur eine Nachricht mitgebracht. Ja. Aber dafür, ne, könnt ihr euch dran abarbeiten, ob es wahr oder Fake News
ja,
ist.
Ja.
Arno Müller gewinnt 2016 den Deutschen Radiopreis.
Arno Müller, das passt nicht so wirklich in
meine Welt. Ist ein bisschen over the top.
Nee,
also
Fake News.
Echt jetzt? Ach komm.
Was soll ich sagen? Er hat schon wieder getan.
Ach Mann, scheiß Fake News. Aber dann sag ich doch jetzt mal, liebe Zuhörer, entscheiden Sie doch jetzt mal, ob das kommende jetzt Fake News sind. Und zwar gute Musik, Childish Gambino mit Redbone. Puh, da bin ich ja froh. War nämlich keine Fake News, sondern war wirklich gute Musik. Childish Gambino mit Redbone. Und damit, ja, glaube ich, bevor wir hier weiter Falschnachrichten verbreiten, machen wir einfach weiter mit der nächsten Woche.
Kalenderwoche 2, 9. Januar bis 15. Januar.
Heute ist ein Tag, auf den ich mich seit 2,5 Jahren wirklich sehr drauf freue. Denn heute,
ja, ich will,
stellen wir euch gleich drei revolutionäre Dinge vor. Das erste,
den Schlussstrich,
ist eine völlig neuartige Radiosendung. Das zweite ist eine revolutionäre Website dazu.
Mhm.
Und das dritte ist ein bahnbrechender Podcast, der jederzeit gehört werden kann.
Also sind 3 verschiedene Dinge.
Also ich fasse zusammen. 3 Dinge.
Ja.
Eine neuartige Radiosendung, eine revolutionäre Website und ein bahnbrechender Podcast. Eine Radiosendung, eine Website und ein Podcast. Versteht ihr es? Das sind nicht 3 unterschiedliche Dinge,
was?
Sondern 1. Und wir nennen es Schlussstrich. So in etwa hätte es geklungen, wenn Steve Jobs vor 10 Jahren den Schlussstrich präsentiert hätte und nicht das allererste iPhone.
Aber auf die Idee ist er nicht gekommen.
Aber auf die Idee ist er, da mussten wir erst drauf kommen. Aber die Dinge sind nun mal, wie sie sind. Und das erste Smartphone feierte in der 2. Kalenderwoche sein 10-jähriges Jubiläum. Weshalb wir, ich schau mal in die Runde, wir wollen darüber sprechen, wer von uns hat denn eigentlich ein iPhone?
Ja, ich bin damit am Start auf jeden Fall. Schon seit inzwischen jetzt 3 Jahren und ich glaube, ich muss auch demnächst mal wieder wechseln, weil
was?
Das iPhone hat halt so ein, nee, also nicht generell, ich glaube, ich bleibe beim iPhone, dem würde ich schon treu bleiben, aber ich brauche ein neues einfach, weil das ist für mich tatsächlich ein Problem am iPhone, der Akku ist halt irgendwann runter und du kannst ihn auch nicht tauschen.
Du kannst ihn aufladen.
Ach so.
Gibt's da Kabel?
Jetzt weiß ich auch, wo dein ganzes Geld hin ist, wenn du dir jede Woche ein neues iPhone kaufst.
Nee, aber kann man nicht, oder das ist halt so, ne?
Man kann es über den Apple-Server, über den Apple Store, man kann ja auch selber, es gibt mittlerweile auch Selbstbaukits.
Muss man es dafür offiziell gekauft haben, ist es so richtig?
Wow. Na, mal gucken, du kannst es ja mal versuchen.
Ja, und dann kriege ich keins zurück, dann brauche ich definitiv ein neues.
Ja, Flo, wie sieht es bei dir aus?
Ich habe ein Samsung und damit
das kein iPhone. Das
tut mir leid. Ja. Muss aber auch gestehen, iPhones haben mich immer interessiert, war mir halt aber einfach viel zu teuer.
Wie Frauen.
Ja, ich spiele halt gerne mit, aber ist nie was draus geworden. Nee, ich habe einen Samsung, bin damit jetzt nicht unbedingt zufrieden, ist aber auch sehr alt, muss ich gestehen.
Ja.
Und spiele seit längerem mit dem Gedanken, wenn ich mir jetzt ein neues kaufe, ob es ein iPhone wird. Ah. Einfach, weil man zugeben muss.
Einer von uns.
Es ist scheiße teuer, finde ich. Ja. Also ich meine, wenn man sich anguckt, das neueste iPhone hat Produktionskosten von $290 und dann wird es für $800 verkauft.
Weil es geht.
Aber ist jetzt auch nicht so, dass so Samsung und Co. in irgendwelchen Schweizer Manufakturen zusammengebaut werden. Da ist das die Spanne ähnlich, sage ich mal. Also auch wenn die nicht so teuer nach wenigen Wochen im Markt wenn die rauskommen, der Herstellerpreis ist nicht so weit runter. Nur die haben einen sehr schnellen Wertverlust, beziehungsweise sind auf dem Markt sehr schnell günstiger zu haben, dass die anstatt 800 so 500 kosten.
Ist ja jetzt auch klar, dass du das verteidigst, weil wir alle wissen ja, du warst ja einer mit der ersten, die ein iPhone hatten, ne? Wie lange hast du jetzt
eins schon? Du hast doch schon mehrere.
Ja, ich bin mit dem iPhone 4 aber auch erst eingestiegen. Also da gab es schon ein paar Jahre, ne? Mhm. Aber treue Hörer werden wissen, dass ich ja der Firma Apple irgendwie, oder den Geräten zumindest, wohlwollend gegenüberstehe. Und für mich gibt's da auch keine Alternative. Und jedes Mal, wenn ich so eine Android-Oberfläche sehe, da zieht sich mir wirklich alles zusammen.
Aber dann muss ich jetzt wirklich nur mal fragen, das haben wir auch im Vorgespräch nicht gehabt. Du bist umgestiegen vor 3 Jahren.
Ja, genau.
Und jetzt rückblickend gesehen, hat sich für dich der Umstieg gelohnt?
Ja, völlig. Also ich finde einfach, das iPhone, es hat ja so zwei Seiten. Es ist ja ein sehr geschlossenes System, diese ganze Apple-Sache, ne? Also kommt halt nichts Externes rein, außer es landet irgendwie im App Store. Und dadurch funktioniert es aber auch einfach gut. Also die Apps sind einfach, das ist alles reibungslos. Ich habe da sehr selten Systemabbrüche, was halt mit meinem alten Handy irgendwie nicht, finde ich sagen, an der Tagesordnung stand. Aber es funktioniert einfach so sehr gut. Es sieht auch alles sehr gut aus. Also es ist jetzt nicht so, dass jede App irgendwie komplett neue Funktion hat oder irgendwie so anders aufgebaut ist, so vom Interface her und so. Deswegen ist es einfach sehr nutzerfreundlich, finde ich. Also ich, und es sieht natürlich auch noch sehr schön aus.
Die 10 Euro kriegst du gleich.
Ja, aber Julian, warum würdest du denn niemals umsteigen?
Ich finde diese Geräte schwer zu bedienen. Also es ist natürlich auch eine Gewohnheitssache, ne? Das ist klar. Also wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, 3-4 Monate so ein Android hätte, dann würde mir das auch schon leichter fallen. Aber wie du eben schon sagtest, das ist eben dieses in sich geschlossen. Das ist natürlich auch ein großer Nachteil, ne? Wenn Leute irgendwie einfach dieses Ding anschöpseln wollen, das Laufwerk sehen wollen und da Daten raufjagen wollen. Das geht mit dem iPhone nicht. Das ist schon auch nervig. Keine Frage, aber insgesamt überwiegt für mich einfach der Vorteil, diese Nutzerfreundlichkeit, dass das alles einfach fluppt. Es funktioniert einfach, es tut, was es tun soll, und das habe ich bei Android, da gibst du da nochmal eine Einstellung, dann musst du da nochmal einen Haken setzen und hier nochmal gucken, dass das richtig ist. Das soll einfach funktionieren.
Was ich ja interessant fand, dann war, als vor 10 Jahren das iPhone rausgekommen ist, war es ja wirklich nicht absehbar, dass das so extrem erfolgreich war, und Steve Ballmer, der damals der Chef von Microsoft gewesen ist, und Microsoft war ja auch einer mit der führenden, ich glaube damals hatten sie Nokia auch gekauft gehabt mit, ist ja auch wurscht, auf jeden Fall war er nicht so überzeugt von den Qualitäten eines iPhones.
$500 fully subsidized with a plan. I said that is the most expensive phone in the world, and it doesn't appeal to business customers because it doesn't have a keyboard, which makes it not a very good email machine.
Und diesen letzten Satz, den fand ich toll, dass er sagt, es macht es einfach nicht zu einer guten E-Mail-Maschine, denn wenn man überlegt, wie das iPhone einfach mal unseren Alltag revolutioniert hat, dass du heutzutage halt deine E-Mails nicht mehr nur selbstverständlich über einen Computer abcheckst, sondern halt über dein Smartphone, hat er das total unterschätzt.
Ja, da trifft halt einfach ein Visionär auf einen BWLer so, ne? Also wer da gewinnt in der Frage, haben wir dann gesehen.
Und ich muss aber auch sagen, was du gerade ansprichst, Flo, diese ständige Erreichbarkeit und ständig kann man überall was arbeiten. Das ist natürlich cool. Also ich habe auch das Gefühl, seitdem ich das iPhone habe oder generell so Smartphone, bin ich ein bisschen besser organisiert, weil ich mir den ganzen Terminkalender und so machen kann unterwegs und ich kann mir Notizen machen. Aber ich bin auch wesentlich mehr eingespannt und auch wesentlich mehr abgelenkt, dadurch, dass halt ständig irgendwie was passiert und ich gucke auch ständig drauf, und also ich bin inzwischen so konditioniert, dass wenn dieser Sound hier kommt, also dann gucke ich halt sofort aufs Handy, also dann zuckt bei mir sofort irgendwie was. Also das ist halt, spielt bitte auch nicht nochmal ab, Julian, weil also das ist nicht angenehm, muss ich sagen. Also man
siehst du, deswegen sag ich, hol dir einen Samsung, da funktioniert das dann immer nicht, da wirst du nicht abgelenkt.
Du hast abends irgendwann siehst, dass du 10 Nachrichten hast, aber naja,
ist dann ein Abend. Nee, also sobald irgendwie so eine rote Zahl irgendwo ist bei einer App, oder da gucke ich sofort rein und will, dass das weggeht, so, weil ich will einfach auf dem neuesten Stand sein. Und das ist anstrengend.
Aber es ist wirklich Wahnsinn, wie das unseren Alltag, finde ich, quasi verändert hat. Ich habe mir das einfach nur mal aufgeschrieben, was mir so eingefallen ist, wirklich ganz spontan. Diese Erreichbarkeit habe ich mir auch aufgeschrieben. Mhm. Ich habe einfach nur Kartendienste mir notiert. Ja. Wow. Also so, du bist heute in einer fremden Stadt und guckst einfach nur, wo stehst du, wo musst du hin? Es wird dir sofort angezeigt. Wir haben gar keine Papierkarten mehr. Und dann ist mir noch sowas aufgefallen wie ein Wecker. Einfach nur,
ja.
Also wir alle nehmen doch unsere Handys als Wecker, ja, bin ich der Meinung. Mhm. Und wir können uns das ja anders auch nicht mehr vorstellen.
Gut,
und
aber das gab es auch schon vor Smartphones.
Ja, schon. Wecker? Aber
ja. Also auch normales Telefon.
Aber ich glaube, diese Nutzung, dass du gar nicht mehr drüber nachdenkst und alles. Und dann halt Musik und Fotografie noch, ne? Mhm. Also,
drei Geräte in
einem. Das Handy ist wie so ein Furunkel geworden. Ne? Du wirst es nicht mehr los, wenn das
einmal. Aber das will ich auch gar nicht. Ich schätze, weiß es sehr zu schätzen. Ich weiß, als es angefangen hat bei mir mit dem Smartphone. Das war vor meinem Auslandssemester in Amsterdam. Und ein Kumpel von mir hat mir beim Umzug geholfen. Und der hat ein iPhone.
Könnten wir jetzt bitte so Liebesmusik? Das wäre schön.
Und ein Kumpel von mir hat mir beim Umzug geholfen. Und der hatte schon ein iPhone. Und dann sind wir da durch die Stadt getigert nochmal und meine Mutter war ihm auch mit bei, hat mir beim Umzug mitgeholfen auch, ne? Und die hat dann gesehen, dass der uns hier durch die Stadt führt und das ist alles so super einfach. Ah. Dann dachte sie, der Junge, der braucht sowas auch. Ja, und dann hatte ich 2 Wochen später Geburtstag und was war da? Na?
So. Dein Kumpel wurde seitdem bezahlt, um dich durch die Stadt zu
führen. Genau, so war das dann. Genau, und da fing alles an, das war eine bis heute währende Liebe.
Also es sind auch
mit dem iPhone.
Sind die Karten noch das, was du dann am meisten nutzt am Handy? Also bist du so ein Kartenfreak oder?
Schon, also das ist so ein Standard. Also Karten ist schon wichtig. Also auch um, keine Ahnung, in Berlin öffentlich irgendwie, weil ich weiß, wenn ich von A nach B will, wie lange brauche ich das? Da sind ja die U-Bahn und S-Bahn mittlerweile auch mit verzeichnet. Mhm. Aber sonst nutze ich eigentlich gerne, jetzt muss ich mal reingucken, ich nutze gerne 3 Apps, habe ich mir. Also Shazam ist natürlich irgendwie ganz wichtig, um irgendwie so Songs zu taggen und erkennen, die man nicht kennt. Dann ist für mich auch wichtig die Vodafone-App. Die ist für mich wichtig, damit ich weiß, wie viel Datenvolumen ich noch habe. Das ist wirklich sehr wichtig für mich.
Wie viel hast du?
Das sind nur 2 GB. Das ist immer jeden Monat ein Krampf. Und jetzt muss ich mal tatsächlich nochmal gucken. Ich hatte nur eine. Jetzt abseits von Twitter und Co.
Ja, mach mal der Tinder. Ne? Das
war. Ah ja, Untappd. Kennt ihr Untappd?
Nee.
Das ist super. Das ist eine App. Da kann man sich, ist auch ein soziales Netzwerk. Und da kann man sich immer so wie bei Foursquare sowas einloggen. Ja. Nur, dass du da eben sagst, hier, ich habe in der Bar Bier getrunken. Du siehst von all deinen Treuen, wo sie Bier getrunken haben.
Ja.
Das ist ein.
Es geht wirklich nur ums Bier trinken?
Es geht ums Bier trinken.
Ja, super.
Untappd. Du kannst dann irgendwie die Marke und Geschmack und einen Kommentar und ein Bild und das ist toll.
Und dann kannst du sehen, ob es da leckeres Bier gibt oder
ich weiß, wo meine Freunde überall Bier trinken. Ja,
falls man einen Abend nichts zu tun hat, guckt man da rein.
Ja. Ich meine, sobald mal jemand verloren geht, kann man das super nachvollziehen, die Wege.
Absolut.
Also ich kann nur für eine App Werbung machen. Ich möchte, dass ihr euch die bitte alle sofort runterladet. Oh. Und das ist Snapchat. Ja, also das Problem ist nämlich, also Snapchat ist super, weil man kann man dann so den Alltag von Promis und Bekannten verfolgen. Ich meine,
ist viel langweilig.
Ne? Also es passiert halt auch nicht immer Spannendes so. Also dann gibt's aber auch andere Sachen, so wie zum Beispiel, wenn man Bibis Beauty Palace folgt. Also die erlebt halt immer die krassesten Sachen, von denen sie dann auch snappt.
Als ob hier einfach mitten im Winter in unserer Wohnung Marienkäfer rumläuft. Was machst du denn hier?
Kriegst du auch eine Push-Meldung?
Hammer.
Ist geil. Und es geht dann über mehrere Storys so, diese Marienkäfer-Geschichte.
Ey, ohne Scheiß. Wo kommt der her? Guck mal, wie süß der läuft. Okay, so genau habe ich noch nie einen Marienkäfer beobachtet.
Das klingt wie ein bisschen Sweet. Nadine von Frauentausch.
Ja.
Wie der läuft, was sind das für Buchstaben?
Und mein größtes Problem mit Snapchat ist, dass da noch nicht sehr viele von meinen Freunden sind. Also ich muss halt Bibi folgen, weil sonst habe ich nichts zu gucken. Deshalb fände ich das sehr gut, wenn ihr euch alle die sofort runterladet und @JanBecameInsane edit, ja? Und also unter dem Namen findet ihr mich auch bei Twitter oder Christel, Grindr, alles egal. Aber bitte komm zu Snapchat. Also
ich muss sagen, du hast es mir jetzt nicht wirklich schmackhaft gemacht. So, wie sieht es bei dir aus? Hast du irgendwelche Specials, die nun außer die Kartendienste, die du nicht missen möchtest?
Ich würde sagen, ich habe ein Samsung-Telefon. Also lass uns doch lieber mit guter Musik weitermachen.
Ja, ich habe gerade schon erwähnt, dass ich oft vom Handy abgelenkt werde. Deshalb gibt es jetzt passend dazu quasi meinen Vorsatz für 2017. Can't keep checking my phone von Unknown Mortal Orchestra. Ein Song, der wie eine Standpauke von meiner Frau klingt. Can't keep checking my phone von Unknown Mortal Orchestra. Aber sie hat ja recht.
Sie
hat einfach recht.
Was ist das denn jetzt noch?
Das Outro.
Unter Wasser irgendwie?
Ja.
Gut, lassen wir das und machen weiter mit der dritten Kalenderwoche 2017.
Kalenderwoche 3, 16. Januar bis 22. Januar.
once you go back, you'll never go back.
Dass diese alte Indianerweisheit nicht immer zutrifft, konnte in dieser Kalenderwoche in den USA beobachtet werden. Denn dort musste in dieser Woche Mr. Nice Guy Barack Obama Platz machen für den fleischgewordenen Messias des amerikanischen White Trash Donald Trump. Während es in der Zukunft, also wir werden vermutlich in der Zukunft häufiger nochmal Gelegenheit haben, über Donald Trump zu reden, fürchte ich.
Wir müssen.
Trotzdem, dieses Lied ist auch sehr schön. Wollen wir die Möglichkeit jetzt nutzen, den scheidenden oder den mittlerweile geschiedenen Präsidenten Barack Obama nochmal zu thematisieren und Bilanz zu ziehen, was er in 8 Jahren Amtszeit denn so vollbracht hat und wie wir ihn so fanden.
Ja, Obama ist, glaube ich, ja so ein Typ, der gerade bei jüngeren Leuten und, glaube ich, auch vom europäischen Standpunkt aus sehr wohlwollend angesehen wurde. Und ich muss gestehen, kann das nur bestätigen, wenn man sich mal so seine politischen Erfolge anguckt. Also ich nenne das jetzt einfach mal nur so, damit man sieht, wie geil das war. Ich sag Obamacare. Geil. Ich sag die Annäherung an Kuba.
Geil.
Ich sag Chelsea Mannings Freilassung. Ich sag, die Registrierungspflicht für Einwanderer aus muslimischen Ländern wurde gestrichen.
Ja. Aha, ja. Yeah.
Aha, yeah. Ich sage Unterzeichnung des Klimaschutzabkommens. Und ich sage die Stabilisierung der US-Wirtschaft nach der Finanzkrise und die Senkung der Arbeitslosenzahlen. Und ich finde, gut, das war jetzt eine Aufzählung, hört sich immer sehr viel an, aber es ist, glaube ich, sehr viel, was sich erst in den nächsten Jahren zeigen wird, was das eigentlich wirklich für ein großer Erfolg gewesen ist, dass er das gemacht hat.
So, dann halte ich jetzt aber direkt mal dagegen und sag Syrien, ich sag Abzug der Soldaten aus Afghanistan.
Passiert doch mal.
Und ich sag mal, die Nummer hier hat er auch nicht eingehalten.
I have said repeatedly that I intend to close Guantanamo and I will follow through on that.
Tja, das hat er nicht geschafft.
Aber da konnte er gar nichts für. Das war der Senat, der da schuld dran war. Der böse Senat.
Dann darfst du aber sowas nicht vorher versprechen. Also,
ja, das konnte er noch nicht ahnen, dass der Senat ihn so blockiert. Ich sehe das im Prinzip, also klar, es gibt auch wirklich negative Seiten, du hast angesprochen, Syrien, aber auch den Drohnenkrieg, das ist das, was ich ihn am ehesten ankreide, weil da, also ne, Guantanamo wollte er wirklich schließen, Syrien, ob das jetzt wirklich so geil wäre, wenn er da mit 1000 Soldaten einmarschiert wäre, wage ich auch zu bezweifeln, kann man zumindest drüber streiten, könnte auch gut gewesen, gewesen sein können. Der Drohnenkrieg ist das, was ich ihm wirklich am meisten ankreide. So. Dennoch, wenn man ihn so reden hört, ist es auch immer so, wie er so spricht. Und ich kaufe ihm das einfach ab, dass er einfach wirklich interessiert daran war.
Der könnte dir
war,
halt alles verkaufen.
Ein besseres Amerika für alle zu machen. Und das ist für mich das Entscheidende. Sicherlich war nicht alles gut. Es gibt genügend zu kritisieren. Dennoch, in Gesprächen habe ich immer das Gefühl, ihm war es wirklich eine Herzensangelegenheit, ein besseres Amerika für alle zu machen. In vielen Bereichen ist ihm das sicherlich auch gelungen. Und wenn man jetzt so den Nachfolger so sieht, da hört man ja einfach nur, als ob man, weiß ich nicht, das ist ja auch schlimm.
Ich glaube, dass, was jetzt halt beachtlich ist, ist einfach dieser enorme Unterschied zwischen Obama und Trump. Also jetzt halt einfach nur, dass man gesehen hat, wie locker zum Beispiel Obama mit Menschen umgehen konnte, wie locker er auf Presseterminen aufgetreten ist. Da gab es ja unzählige Momente, wo man sagen muss, hey, stellt ihr das mal mit Donald Trump vor, das geht gar nicht. Ja. Und dadurch hatte er halt auch so eine total leichte Art, wo er auch schwierige Themen einfach sehr gut bearbeiten konnte.
Hast du so ein Beispiel, wo du sagst, das wäre niemals gegangen mit ihm?
Mit
Trump hätte das nicht
gegangen? Ja, also es gibt da so einen Moment und der ist mir wirklich jahrelang im Gedächtnis geblieben, weil Obama es geschafft hat, eins meiner Lieblingslieder zu singen.
So in love.
Das war schon aus dem Jahr 2012. Da ging es um eine Spendengala im Apollo Theater in New York. Und da hat er einen Song von Al Green einfach mal angestimmt. Das war total spontan. Okay, also wie spontan das war, weiß man jetzt nicht. Hat ein gutes PR-Team gehabt. Aber ich finde dieses lockere Singen und allem, das kennt man heutzutage nicht mehr von normalen Politikern. Ich stelle mir so vor, wenn Donald Trump das gemacht hätte, dann...
Wo bist du, mein Sohn?
Ja, ich verstehe, worauf du hinaus willst.
Ich glaube, so locker würde es nicht. Aber das war auf jeden Fall eins meiner Lieblingsmomente von Obama.
Obama einfach, glaube ich, so gut. Er ist einfach ein guter Mensch, glaube ich. Er ist einfach, er will niemandem was Böses und hat wirklich das ist zumindest meine Hypothese. Und ich habe auch zwei Lieblingsmomente, die kann ich schnell erzählen. Einmal ist es wirklich, wo er einfach mit Usher, glaube ich, zu Hotline Bling und Drake performt. Das ist einfach so ein Handyvideo und wie er da so, das ist einfach eine coole Type.
Da kannst du ja gut bewegen.
Das kann er ja wirklich, ne? Und der andere Moment, der mir in Erinnerung geblieben ist, es war ein Basketballspiel und da gibt's ja immer diese Kisscam und dann zeigte die eben auf ihn und Michelle und er hat gar nicht lange gefackelt und sofort seine Liebste gegriffen und in dieser Basketballhalle einfach, das macht einfach auch nicht jeder Präsident. Das sind einfach so Dinge, über die man im Nachhinein noch wirklich schmunzeln kann.
Es ist echt ein klasse Typ, der einen auch sehr einnehmen kann. Ich durfte das einmal tatsächlich auch live selbst erleben. Noch nicht als er Präsident war, aber als Kandidat war Barack Obama 2008 in Berlin und hat da vor der Siegessäule gesprochen. Da waren, keine Ahnung, so 200.000 Menschen und ich auch. Ich stand da auch mit drin.
Extra dafür hingefahren?
Ja, wir sind anderthalb Stunden hin und anderthalb Stunden zurück, um 30 Minuten Rede zu hören. Ich bin da mit einem Kumpel hin und es war cool. Vor Ort war auch so eine ganz komische Mischung aus nicht jeder versteht ihn, weil nicht jeder Englisch kann. Und andererseits aber, man feiert eh alles ab, weil der Typ halt so gehypt wurde. Und dann gab es so Situationen, wo nicht jeder wusste, wo es angemessen war zu jubeln.
My mother was born in the heartland of America. But my father grew up herding goats in Kenya.
weiß ich nicht, ob das so gut ist. Also ich war damals vor allem gespannt, ob er denn einen auch live so packt, wie man es immer so mitbekommen hatte. Und er hat dann viel über die Bedeutung von Berlin im Kalten Krieg gesprochen. Und da ist mir da auch gefallen, was so ein toller Redner ist er dann eigentlich doch nicht. Er hat auch viel geklaut.
People of the world, look at Berlin.
Ja, also ich meine, das kommt einem doch irgendwie bekannt vor, oder?
Ihr Völker der Welt, schaut auf diese Stadt.
Obwohl, man muss aber auch zugeben, in dem Zusammenhang hat es auch einfach gepasst. Ich glaube, er hat da einfach zitiert und wollte darauf auch auf dieses Zitat von Ernst Reuter raus. Und er hat natürlich auch über die Berliner Mauer gesprochen, so als Symbol der Trennung und hat darauf hingewiesen, dass es diese Mauern, die uns irgendwie trennen, dass es die immer noch gibt.
The walls between the countries with the most and those with the least cannot stand. The walls between races and tribes, natives and immigrants, Christians and Muslims and Jews cannot stand. These now are the walls we must tear down.
Darf ich sagen, ich habe gerade Gänsehaut.
Ich auch.
Dieser Mann, der ist so ein, es ist zwar pathetisch, aber er ist ein so grandioser Rhetoriker.
Und ich finde es krass, heute hast du halt so einen Präsidenten, der genau wieder eine Mauer aufzieht, aber sogar eine physische, ne, nach Mexiko. Es hat sich einfach viel geändert.
Absolut. Und was man wirklich, wo ich das gerade gehört habe, was Obama wirklich hat, er hatte eine Vision, eine ganz klare Vision und die hat er, nach der hat er auch wirklich gehandelt und die versucht zu realisieren. Das war wirklich
beeindruckend. Da tut es mir jetzt rückblickend auch leider echt leid, dass innerhalb von wenigen Tagen so viel Dinge von dieser Vision, die du ja meinst, echt eingekesselt und einfach nur abgehackt wurden.
Absolut. Und die Frage ist jetzt auch, Obama hat ja gesagt, er zieht sich zurück erstmal, macht erstmal ein bisschen Urlaub. Was glaubt ihr denn? Wo werden wir ihn demnächst wiedersehen? Oder meint ihr, er bleibt für immer irgendwie unter der Bildfläche? Das kann ich mir nicht vorstellen.
Schwer zu sagen. Also vielleicht wechselt er zu Spotify, ja? Also er hat ja selber gesagt, er wartet immer noch auf ein Angebot. Schließlich haben ja alle seine Playlists geliebt. Und Spotify hat tatsächlich eine extra Ausstellung für ihn, Ausschreibung gemacht, die hieß President of Playlists. Und gesucht wurde someone with good team spirit, excellent work ethics, a friendly, warm attitude and a Nobel Peace Prize.
Gibt's halt nicht so viele, ne?
Nicht mehr so viel. Ach, verdammt, dass ich noch eine Festanstellung habe.
Ja, ich weiß auch nicht so richtig, was er jetzt macht, aber
Volkes Stimme weiß es doch,
glaube ich. Ja, wir haben uns mal auf der Straße umgehört. Was empfehlen denn die Leute Obama, was er jetzt in seiner freien Zeit alles machen könnte?
Reiten gehen und Zumba tanzen.
Ficken, das ist es. Schön die alte weghauen.
Einmal die Woche im Lieblingsrestaurant gehen von Hartz IV.
Feiert jeden Tag, wie wenn es der letzte wäre. Ich lege es euch nur ans Herz. Das ist so motherfucking goddamn true. Amen.
Feiern, als wäre es der letzte Tag. Ich glaube, das muss das Credo auch sein, oder?
Ich denke auch. Dann,
tun wir das.
Dann tun wir das mit einem Song, würde ich sagen. Und zwar kommt jetzt Echo Park mit Fiber Optik. Ich bin noch ein bisschen außer Atem vom Tanzen. Das waren Echo Park mit Fiber Optics, so rum. Und wir machen weiter mit der allerletzten Kalenderwoche im Januar 2017.
Kalenderwoche 4, 23. Januar bis 29. Januar.
Es vergeht kaum eine Woche, in der nicht irgendein dahergelaufener Innenpolitiker mehr Videoüberwachung an öffentlichen Plätzen fordert. Unter diesem Druck ist selbst der DFB vor längerer Zeit schon zusammengebrochen und will Straftäter auf öffentlichen Fußballplätzen zukünftig per Videobeweis überführen und so für mehr Abschreckung sorgen. In der vierten Kalenderwoche, über die wir jetzt reden, hat der Fußballverband DFB eben auf einer Pressekonferenz noch einmal genauer erklärt, wie das kommende Saison laufen soll in der Praxis, dass eben Videoassistenten in Köln dann direkt kommunizieren können mit dem Schiedsrichter und der Schiedsrichter eben dann den Videobeweis anfordern können oder eben kontaktiert wird, dass er da vielleicht nochmal drüber gucken kann. Die Frage an euch ist natürlich irgendwie, Videobeweis, ist das eine coole Sache oder eher nicht? Jan, du hast da eine ganz entschiedene Meinung, ja? Klar.
Halt, stopp! Das bleibt alles so, wie es hier ist. Und es wird hier nichts dran rütteln, ob es dir nun passt oder nicht.
Oh! Also du hast ein Problem damit, dass die da oben deinen Sport kaputt machen.
Völlig. Ich sehe das tatsächlich so ein bisschen, dass das irgendwie ein kaputtmachendes Sport ist. Ich habe sehr große Angst, dass das so den Drive aus dem Spiel nimmt. Ne? Also ich habe halt einfach keinen Bock auf so 3-Stunden-Spiele, wie es beim American Football ist, wo es ständig Unterbrechungen gibt und alle gucken nochmal drauf und so. Das ist also, ich mag, dass es eigentlich ein sehr dynamischer Sport ist und in 90 Minuten kann man halt genau gut 2,05er Pitcher trinken. So, weißt du, das ist
einfach. Also, fällt halt noch einen dritten. Meine Güte. Nee,
das halte ich körperlich auch nicht aus, wenn das jetzt irgendwie so mit Unterbrechung noch länger dauert.
Okay, Florian, bevor ich Jan zerlege, möchtest du noch was dazu sagen?
Ich als Riesenfußballfan, ja, was ja auch allseits bekannt ist, ja, muss gestehen, dass ich da ein sehr zwiespältiges Verhältnis zu habe. Okay. Denn bei mir geht es darum, um der Fairness willen finde ich diese Videobeweise nicht schlecht, denn ich glaube, es gab sehr viele Momente, wo man auch sagen hätte können, okay, jetzt diesen Videobeweis gegeben, dann wäre sehr viel Leid verhindert worden. Allerdings ist es, glaube ich, auch so, dass ihr, ich weiß es jetzt nicht, aber als Fußballfans, ihr guckt ja Fußball, glaube ich, auch aufgrund der Emotion und dieser Dramatik, die damit spielt. Und wenn dann nun mal eine falsche Entscheidung aufgrund einer Schiedsrichterpfiffs passiert und dann kocht das über. Gut, das ist Teil des Sports. Also das ist deswegen.
Geil. Das ist einfach also geil. Fehlentscheidung als Teil des Sports, da bin ich schon nicht so bei dir. Also, weil das sind halt Fehlentscheidungen. Und also,
ja, aber das ist ja dann Teil des Systems. Also deswegen macht es ja diesen.
Aber Jürgen, das war schon immer so.
Genau.
Das
haben
wir schon immer so gemacht.
Genau, das ist eben genau das Argument, was dahinter steckt. Und das kann ich so einfach nicht gelten lassen, weil du sagst es schon, ne? Da sind Millionen im Spiel, da geht es wirklich um alles. Und gerade bei so Low-Scoring-Games wie Fußball es ist, ne? Bei NBA oder so, wo irgendwie 90, 80 die Spiele ausgehen, ist es nochmal was anderes. Aber wo jedes Tor das Entscheidende sein kann, ist es einfach wichtig, dass da faire Bedingungen sind. Und wenn der Ball hinter der Linie war, das ist jetzt diese Goal-Line-Technologie, oder im Elfmeter, was sehr wahrscheinlich zum Tor führt, ist es einfach wichtig, dass da nach Regeln gehandelt wird, so wie die Regeln sind und nicht Fehlentscheidungen darüber, über Weh und Wohl der Vereine bestimmen. Und nicht zuletzt auch die Schiris. Also das sind ja die ärmsten Schweine eigentlich auf dem Platz, so, ne? Die müssen sich von beiden Mannschaften und von den 80.000 im Stadion beschimpfen lassen.
Nach Spielende, als ich auf dem Weg in die Kabine war, drohten mir Zuschauer Tritte und Schläge an. Sie bezeichneten mich als fettes Arschgesicht, nannten meinen Vater einen Hurensohn und eine Missgeburt, meine Mutter bezeichneten sie als Schlampe.
Und das ist in Amateurklassen vor allen Dingen auch sehr weit verbreitet, aber eben auch im Stadion. Da sind die Leute einen riesen Druck ausgesetzt und werden dann noch irgendwie von Kicker und Bild am Wochenende danach zerlegt. Und das ist einfach, Baba Grafati ist ein Beispiel, ein ehemaliger Profischiedsrichter, der dann eben einen Suizidversuch begangen hat, weil er diesen Druck nicht mehr standgehalten hat. Und es ist einfach wichtig, die Jungs auch ein bisschen aus der Schusslinie zu nehmen und da mit dem Videobeweis das ein bisschen zu entschärfen und da einfach für faire, es geht ja nur um faire Bedingungen.
Ich finde aber, also wenn du jetzt über Fairness sprichst, dann müsste man eigentlich auch noch an einem ganz anderen Punkt anfassen, nämlich, dass ja auch die finanziellen Möglichkeiten von Vereinen ja auch total weit auseinandergehen, ne? Also wie fair ist es denn, wenn Unterhaching gegen Bayern München spielt? Also von vornherein, mal abgesehen davon, wie der Schiedsrichter entscheidet. Ich könnte mir tatsächlich noch eine andere Regelung vorstellen in Zukunft. Warum denn nicht Mannschaften nur noch mit dem gleichen Marktwert gegeneinander antreten lassen, ja? Also man einigt sich vor dem Spiel auf eine Summe X, so müssen die Spieler zusammengesetzt sein. Und dann können die gegeneinander spielen. So, das kann, Dortmund und so, Dortmund und Bayern, die können ja ruhig ein bisschen höher ansetzen, aber so, dass Unterhaching gegen Bayern dann auch mal mal wieder eine Chance hat. So fände ich.
Dass sie dann nur Spieler aufstellen, die in dem Marktwert von Unterhaching sind.
Genau, genau. Da musst du halt ein bisschen, vielleicht dich ein bisschen breiter aufstellen, so als Verein, und musst natürlich auch anders trainieren. Aber das würde den Sport nochmal wieder spannend machen. Also das, auch das Training würde ganz, müsste revolutioniert werden. Das
aber dann gibt's ja gar nicht mehr diese Underdog-Erfolge zum Beispiel. Die gibt's auch so seltener schon, aber die gibt's ja dann erst gar nicht mehr, weil dann spielt der Bayern mit ihrer Amateurmannschaft. Das, worauf du hinaus willst, so ein bisschen, das gibt's ja in amerikanischen Sportarten tatsächlich, in NBA, also in allen eigentlich, dieses Draft-System, dass eben der Letzte dann den ersten Draft-Pick bekommt, also die sich den besten College-Spieler holen kann. Ah. Und da gibt's auch ein Salary Cap, also die haben nur eine definierte Summe, die sie an Gehalt ausgeben können, alle Teams, und daran müssen sie sich halten, und dementsprechend können die eben, haben alle eben diese 100, sag ich mal einfach, ne, eine Summe 100 Millionen, an die an Gehalt ausschütten können, und müssen so eben ihre Kaderplanung machen. Und somit ist es einfach in der NBA auch so, oder in der NFL, dass immer wieder neue Teams auch hochkommen, dass es eben nicht sowas gibt wie, keine Ahnung, Bayern ist jahrelang die Nummer 1 und HSV kriegt nichts gebacken. Ja. Das ist so ein bisschen, führt zum Ausgleich. Das ist, glaube ich, das, worauf du so ein bisschen anspielst.
Genau. Es ist natürlich auch ein bisschen schwer im Fußball, das durchzusetzen, weil du ja nicht nur wie in der NBA halt nur in Amerika spielst, sondern hast du dann die Champions League und so, und dann müsste man es ja europaweit quasi durchsetzen.
Genau,
und
das
so.
Ist das Ding dahinter.
Ja, ich verstehe, dass das.
Aber wie realistisch ist das denn, dass jetzt diese Videotechnik kommt?
Das wird kommen. Ab der kommenden Saison wird das eingeführt. Das wurde jetzt schon getestet. Wird dann eingeführt in der Praxis, sodass eben es gibt, glaube ich, vier Situationen, wo das zum Tragen kommt. Das ist einmal eine Torentscheidung, ein Elfmeterpfiff.
Platzverweis,
genau, und Spielerwechsel, wobei
Spielerverwechslung. Es ist dann quasi komplett eingegrenzt, wann dieser Videobeweis
nur. Das heißt, ein normales Foul im Mittelfeld, wo es eine gelbe Karte gibt, da wird kein Videobeweis kommen. Und auch, was in der NFL ja anders ist, da hat ja der Trainer die Möglichkeit, nochmal eine Entscheidung anzufechten und diese rote Flagge zu werfen. Das gibt's in der Bundesliga nicht. Das macht nur der Schiedsrichter. Nur der Schiedsrichter und eben sein Assistent, der in diesem Videocenter da in Köln sitzt, nur die können irgendwie diesen Videobeweis veranlassen. Nicht die Vereine. Sie haben keine Möglichkeit dafür. Mhm. Und Spieler, die das fordern, die sollen sofort mit Geld bestraft werden. Dann wird das gar keine
Situation. Sehr, sehr gut. Das finde ich wieder voll in Ordnung. Ich finde auch die Torlinientechnik voll okay. Weil, wie gesagt, das unterbricht ja das Spiel nicht. Und ich gebe dir da auch vollkommen recht. Also Tor oder kein Tor ist eigentlich so die wichtigste Entscheidung überhaupt im Fußball. Nur, also ich finde, so ein Videobeweis ist jetzt auch nicht so die endgültige Lösung. Also dass
nicht.
Naja, dass Videobeweise auch mal nach hinten losgehen kann.
Sieht man ja an Trump.
Ja, und kann auch nicht zuletzt Gina Lisa bezeugen, ne? Da war der Videobeweis auch nicht so eindeutig, dass man danach sagen konnte, war es jetzt eine Vergewaltigung oder war es keine.
War es ein Tor oder nicht?
Ja, und es. Und ich komme aus der Nummer nicht mehr raus.
Offensichtlich. Lass uns nochmal den Blick in andere Sportarten vielleicht wagen, wenn du schon Matratzensport angesprochen hast.
Ja.
Den Videobeweis gibt's ja schon in vor allen Dingen amerikanischen Sportarten, NFL, NBA. Du hast NFL angesprochen, da muss ich dir widersprechen. Also ich finde, häufig ist ja auch das Argument, dass dann die Reaktion eben, du hast es gesagt, Flori, verloren geht, dass es dazugehört und so. Erstmal ist das ja auf bestimmte Bereiche beschränkt, und zum anderen Emotionen passieren ja durch die Dinge, die auf dem Platz passieren, und das passiert ja trotzdem noch, und trotzdem wird mal einer umgetreten oder was weiß ich, ja, aber na klar, wenn dann irgendwie der Verein das Gefühl hat, er wird gegen sich benachteiligt vom Schiri, dann kocht das nochmal über, aber ich sehe das nicht, und dieser Gesprächsstoff nach dem Spiel ist immer noch da, wenn es dann heißt, hast du gesehen, der hat jetzt Videobeweis gefordert, dann haben die Entscheidung nochmal umgekippt, was, das war ja verrückt, das gibt's doch auch noch, also Fußball gibt immer noch so viel her, um sich daran zu reiben, ich sehe diese Gefahr
nicht. Ich glaube, das wird auch eine gute Einnahmequelle nochmal extra, so, wenn dann am Ende der Saison das Best-of der Videobeweise nochmal auf DVD rauskommt oder so.
Und man muss ja auch sagen, also darauf wollte ich eigentlich gerade hinaus, von wegen Videobeweis kann nochmal schiefgehen. Also in dieser Testphase, die du angesprochen hast, haben sie auch gesagt, es gab 44 Fälle, wo sie es hätten einsetzen können, und davon konnten dann 33 Fälle noch aufgeklärt werden. Ja. Also es gibt natürlich immer noch irgendwie eine Fehlerquote, und ist es noch nicht ganz perfekt.
Das hätte mich mal interessiert, was die Fehlerquote da ist, wo die Fehler daherkommen. Das wurde irgendwie nicht deutlich, aber das hätte mich wirklich mal interessiert. Aber wie gesagt, nochmal, ich finde es wirklich wichtig, die Schiris aus der Schusslinie zu nehmen. Es gab da neulich so ein Video, was aufgetreten ist, wo man so mal, so ein YouTube-Video, wo man Abseitsentscheidungen erkennen konnte. So, dann konnte man eben, so hat man so zwei Spieler laufen sehen, und dann wurde immer eben so der Ball gespielt, und man war selber eben, waren 25 Entscheidungen und selber mal in der Lage, das zu machen. Und das ist wirklich die Hölle. Ich hatte von 25, ich glaube, ich hatte 15 oder so richtig, ne? Das ist schon hart.
Also du bangst nicht um den Sport. Also vor allen Dingen, es bringt auch eh nichts zu meckern, weil es kommt ja eh. Also,
es kommt ja eh und ich finde es gut, weil es wird fairer und die Emotionalität und der Diskussionsstoff, der bleibt uns erhalten. Ich glaube, das macht uns keine Sorgen. Der Diskussionsstoff bleibt uns auch.
Würde ich gerade sagen, das hätte ja auch passt auch gerade sehr gut zu uns. Also es wird weiter.
Wir brauchen einen Videobeweis der Aufnahmestunde.
Läuft dahinter
genau, gerade. Genau, der läuft. Genau, der Diskussionsstoff wird uns auch erhalten bleiben. Wir werden uns in den kommenden Monaten wieder melden und auf die jeweiligen Monate zurückblicken. Das war es jetzt aber mit dem Januar. Ich wollte schon Februar sagen. Ich lebe in der Zukunft. Mit dem Januar 2017. Ihr könnt wie immer gerne Feedback hinterlassen auf der Detektor FM Facebook-Seite.
Ja.
Ein positives Feedback.
Nur.
Jan will das Negative immer gerne woanders hin verbannen.
Ja, aber Arno Müller kriegt ja trotzdem die Radiopreise. Also es bringt ja nichts, die Kritik bei ihm abzulassen.
Es bringt ja wirklich nichts.
Alternative Fakten, also.
Und dann bleibt uns nichts mehr anderes übrig, als uns von euch zu verabschieden. Wir danken euch wie immer für eure Zeit, fürs Zuhören, für eure Aufmerksamkeit. Wünschen einen schönen Start in den Februar.
Adieu.
Macht's gut.
Bis zum nächsten Mal und wir verabschieden uns mit einem der größten Nebendarsteller im deutschen Fernsehen. Macht's gut, ciao.
Halt die Klappe, ich hab Feierabend.